Dann denke ich, dann fange ich mal an. Ich kann mich noch gut erinnern, da war ich mit meinem Vater unterwegs. Ich war da so 5 oder 6 Jahre alt. Und mein Vater hat mich zum Drachensteigen mitgenommen. Und das war so ein Sturmdrache. Also der war aus Metall. Und der flog also bei Sturm am besten. Und das war für mich immer faszinierend, den steigen zu lassen. Wie dann also oben war, habe ich meinen Vater gefragt, und mein Vater war Ingenieur. Ja, wie ist das, warum bleibt das Ding da oben? Und dann hat mein Vater gesagt, das lernst du später mal im Studium. Und dann dachte ich mir, okay, ich habe gesagt, das hat mir Neugier geweckt und ich wollte das wissen. Und da war quasi die naturwissenschaftliche Neugier da von mir schon da. Und so habe ich dann immer schon Fragen gestellt und das ging dann auch so schon mit 15, 16 natürlich, hatte ich besonders viele Fragen. Da war ich also, man muss sich vorstellen, ich bin im Katholischen aufgewachsen. In Bayern sind ja die meisten katholisch damals noch gewesen. Und da hatte ich Religionsunterricht, hat man also auch in der Bibel sogar gelesen. Ich hatte eine eigene Bibel sogar und ich weiß, dass in der Bibel hinten drin stand, dass die Welt so ungefähr 6000 Jahre alt ist. Da war so eine Chronologie, eine Timeline drin. Und zu der Zeit hatte ich damals schon viel Literatur, evolutionistische bekommen, über den Urknall, über die Entstehung des Lebens und so weiter, Urzelle. Und das hat mich alles hoch interessiert, war faszinierend für mich, aber ich wusste, das passt nicht zur Bibel. Und dann gab es eine Fernsehsendung, ich glaube, ich war 16 oder 17 Jahre alt, damals noch in Schwarz-Weiß, gab es nur Schwarz-Weiß-Fernsehen. Und da war eine Diskussionsrunde. In der Diskussionsrunde, da haben zwei Gruppen diskutiert. Das waren zum einen, würde man Geistliche sagen, also Priester, Pfarrer und so weiter. Und die andere Seite waren evolutionistische oder naturalistische Wissenschaftler. Aber ich habe damals nicht so die Unterscheidung gemacht. Ich habe nur einfach zugehört und die eine Seite hat immer nur gesagt, Gott hat es gemacht. Und die andere Seite hat mit rationalen Argumenten argumentiert. Und naja, ich dachte mir damals, ich habe damals noch geglaubt, dass Gott existiert. Das glaubt man ja, wenn man im Katholischen so aufwächst. Ich dachte mir, Gott hat mir einen Verstand gegeben. Ich kann den Verstand gebrauchen, dazu ist er da. Die einen sagen immer, Gott hat es gemacht. Die anderen haben Argumente, die anderen haben Recht. Das war meine Schlussfolgerung. Und die Konsequenz war, dass ich dann die Bibel verworfen habe. Weil für mich war klar, wenn das nicht stimmt, ist der Rest auch. Brauche ich nicht weiterlesen. Also ist für mich, da war ich konsequent einfach. Und die Folge war dann, dass ich dann eben ganz in diesem naturalistischen Weltbild da drin fest eingebettet war. Ich habe dann mein Studium begonnen und das da durchgezogen. Und ich bin während der ganzen Zeit eigentlich schon gelegentlich immer mal wieder mit Christen konfrontiert gewesen, aber die haben auch nie irgendwelche Argumente gehabt. Also die ganze Zeit nicht, muss ich sagen. Also irgendwas Rationales, ich bin halt auch ein Mensch, der ein Verstand irgendwie wichtig ist, der muss auch ein bisschen angesprochen werden. Und da kam nichts. Da kam einfach nie irgendwas. Und ja, und ich habe deswegen auch, denke ich, keinen Grund gesehen, da irgendwie an meinem Weltbild was zu ändern. Im Gegenteil, man ist ja dann, wenn man als Naturwissenschaftler da so ranwächst, ist man ja da ziemlich stolz auf das, was man dann irgendwann im eigenen Kopf drin hat, was man alles weiß. Und wenn die anderen so einfache Erklärungen haben, dann denkt man, naja, die wissen es halt nicht besser. Also ich war sehr eingebildet. Nicht nur ich natürlich, das waren alle Intellektuellen, aber das war einfach normal. Und so hat mich Gott also nicht erreichen können. Und das war halt so, nachdem ich das naturalistische Weltbild so ganz geschluckt hatte, auch den Evolutionismus, ist Gott für mich halt immer unbedeutender geworden. Es ist ja so ähnlich wie mit Charles Darwin, der ja auch so, der sollte ja auch einmal ein Geistlicher werden. Und man, wenn man seine Lebensgeschichte verfolgt, war es bei ihm ja auch so, dass er am Schluss gar nicht mehr an Gott geglaubt hat. Und ich kann sagen, der Glaube an Evolution ist wie ein langsam wirkendes Gift. Geistliches Gift, das im Laufe der Zeit tötet. Und das hat also mein Glauben an Gott, der noch da war, wirklich also so gut wie ganz abgetötet. Nach Jahrzehnten war von Gott nichts mehr da. Also der war einfach komplett weg aus meinem Leben. Also den habe ich nicht mehr gebraucht. Und dachte ich. Ja, und dann war es so, dass mein Vater schwer an Krebs erkrankt ist. Der war immer ein Vorbild für mich. Für mich, also mein Vater war so ein Ingenieur, der aber auch sehr viel sozial war der ständig in Vereinen und Sport hat er viel gemacht und war auch beruflich sehr erfolgreich. Also Bauingenieur, Hoch- und Tiefbauingenieur war er. Und war für mich eigentlich immer ein Vorbild. Und dann ist der so in 2 Jahren so langsam dahingesiegt. Also wirklich Darmkrebs, und es war schlimm anzuschauen. Jedes Mal, wenn ich besucht habe, wurde er weniger. Und kurz vor seinem Tod hat er dann einfach so einen Spruch vom Stapel gelassen und der hieß: alles bedeutungslos. Das hat mich voll schockiert, weil ich dachte, mein Vater weiß doch, wie man lebt. Der kennt sich doch aus im Leben. Der hatte zumindest den Eindruck mir gegenüber vermittelt, dass er ein Mensch ist, der sich im Leben auskennt. Und dann kam jetzt dieser Satz, dass alles bedeutungslos ist. Und dann ist er eben gestorben und dann hat mich das nicht mehr losgelassen. Dann dachte ich mir, das kann es ja wohl nicht sein, dachte ich mir, dass hier alles bedeutungslos ist. Also gerade auch als Wissenschaftler glaubt man das ja eigentlich doch nicht, weil man ja doch immer irgendwo einen Sinn sucht und die Wahrheit. Und ich weiß nur, dass ich mich dann, ich bin in die Arbeit gegangen, habe mir die Leute angeschaut und dachte mir, was machen die alle so, was mache ich eigentlich so. Ich habe also angefangen, mir die Fragen über den Sinn des Lebens zu stellen, was ich vorher eigentlich total verdrängt hatte. Ja, und dann kamen noch eine ganze Reihe anderer Dinge dazu. Also karrieremäßig war ich ziemlich weit oben schon und da ging es nicht mehr weiter. Ich hatte also auch kein Ziel mehr von Augen, was da als nächstes kommen soll. In der Ehe lief es momentan auch nicht so gut. Ich habe mich eher isoliert, weil ich mir dachte, das Leben hat eh keinen Sinn mehr. Also ich bin hier, also man hat Haus, Familie, Garten, was weiß ich. Ich hatte zwar noch kein entsprechendes großes Auto, aber wie man so sagt, was man so alles abhaken kann im Leben, das hatte ich alles schon erreicht. Und irgendwie kein Ziel mehr. Und dann war noch eine Weisheitszahnoperation und der Zahnarzt hat sich nicht auskennt. Der hat dann stundenlang gebraucht, bis er den Zahn raus hatte in Einzelstücken. Und wie er dann raus war, hatte ich einen Tinnitus. Der war so gewaltig. Tag und Nacht hat es dann Alarmglocken geläutet und ich war fix und fertig. Und da hat mich dann eben meine Frau zu verschiedenen Ärzten geschickt. Meine Frau war damals so ein bisschen esoterisch unterwegs. Das hat sie von Anfang an, war sie das. Aber ich habe mir immer gedacht, als Wissenschaftler, naja, schaden kann es ja nicht. Wir haben dann auch mal ins Bett verrückt und sowas. Und das war mir dann egal. Ich habe gedacht, wenn es ihr gefällt, dann machen wir es halt. Und so, also ich habe nicht an das Zeug geglaubt irgendwie. Ja. Und, aber jedenfalls hat sie mich dann zu so einem esoterischen Arzt geschickt. Der hat dann so eine Akupunktur-Chinesische mit mir gemacht. Das hat nicht viel geholfen. Dann hat er mir gesagt, ja, ich müsse ein Buch lesen. Und also ich muss sagen dazu noch, dass ich zu dem Zeitpunkt wieder lesen konnte. Das gab in diesem Burnout eine Phase, da konnte ich nicht mal mehr lesen. Also es war so schlimm, also ich saß auf der Couch und meine Frau hat mich gefragt, willst du ein Glas Wasser trinken? Und ich konnte weder ja noch nein sagen. Das Gehirn hat einfach jegliche Funktion verweigert. Also es war praktisch das Instrument, auf was ich stolz war, was ich trainiert hatte mein ganzes Leben lang und hat Gott jetzt hier einfach mal kurzzeitig abgeschaltet. Ja, und das war für mich der GAU, also das war das Schlimmste. Aber es ging dann wieder, ich konnte dann wieder lesen und ich sollte da dieses Buch da mir besorgen und das habe ich auch gemacht. Und dann hat er auch gesagt, ich soll auf eine Insel und muss einmal abschalten und müsse da hin. Und ich habe also den Sparschwein geknackt, bin da allein hingeflogen, habe die Familie zu Hause gelassen, hatte nur das Buch dabei. Und dieses Buch, das war von einem hawaiianischen Arzt. Das hieß Emotionale Balance. Und es war interessant, es war so christlich angehaucht. Also im ersten Teil, da ging es darum um Vergebung. Da hieß es, man soll also vergeben, was einem andere Leute angetan haben, so bis in die Kindheit zurück. Man soll sich an alles erinnern und alles vergeben. Und ich habe das wie so ein Kochrezept gemacht. Alles, was so da drin stand, waren auch so Entspannungsübungen drin. Das waren so indische Chakren, glaube ich. Auch das habe ich gemacht. Und tatsächlich, nach einer Woche war der Tinnitus weg. Und ich bin am Strand gejoggt, habe meine Frau angerufen und habe gesagt, du, das Buch wirkt, habe ich gesagt. Aber super, also mir geht's gut und so weiter. Ja, und dann hatte das Buch aber 2 Teile. Und im zweiten Teil, bevor es losging, hieß es schon, ja, man wird jetzt seltsame Dinge erleben, aber das sei ganz normal, man soll sich nichts denken. Und ich habe auch nichts gedacht. Für mich war das einfach so ein Experiment, das habe ich da jetzt durchgezogen. Und da sollte man höhere Geistwesen anbeten. keine Ahnung natürlich. Für mich war das sowieso also alles sehr interessant. Habe ich gemacht. Und dann habe ich seltsame Dinge erlebt. Also ich habe zum Beispiel meinen verstorbenen Vater gesehen. Plötzlich kommt die Hand zum Beispiel im Tag auf mich zu und lauter so Dinge. Und dann war plötzlich ein zweites Bewusstsein in meinem Gehirn. Also ich hatte mir, da war was drin plötzlich in mir, hatte mal was eingefangen durch die Anbeterei, das wusste ich aber nicht. Und das hat versucht, mich zu beherrschen. Und hat mir ein zweites Leben vorgegaukelt, das ich nie gelebt habe. Und ich konnte mich an Details aus dem zweiten Leben erinnern. Also bis ins letzte Detail. Das war, aber ich hatte keine Angst, das muss man verstehen. Also für mich war das einfach wie so ein Experiment. Es war spannend, da irgendwie eine neue Dimension da irgendwie aufmachen zu können. Ja? Und hatte da auch keine Berührung mit sowas jeweils gehabt und ich habe das ja auch nicht geglaubt, dass da irgendwas dahinter steckt. Aber da habe ich gemerkt, okay, irgendwas stimmt jetzt mit mir nicht. Da ist irgendwas, was ich nicht loswerden, was mich da kontrollieren will. Und die letzte Woche, ich war 3 Wochen auf der Insel, kam meine Frau nach. Und wir haben gemeinsam versucht, dieses Ding da aus meinem Kopf loszuwerden. Und ja, mit so esoterischen Methoden, aber das hat alles nicht geklappt. Ich bin es einfach nicht losgeworden. Und ich weiß noch ganz gut, dass ich da sehr verzweifelt war, weil es war die Situation eigentlich schlimmer als vorher. Ja, jetzt hatte ich da dieses Ding da drin und ich konnte gar nicht mal meinen Kopf richtig gebrauchen. Es war noch schlimmer als vorher. Und ich war sehr verzweifelt, habe innerlich eigentlich um Hilfe gerufen. Ich kam mir vor, muss man sich vorstellen, Universum, alles ganz schwarz und dunkel und ich bin der einzige Punkt da drin und ich schreie bloß um Hilfe. In dem Moment, wo ich diesen inneren Hilfeschrei tue, kommt mir ein Satz über die Lippen, Gott war für mich immer zu klein. Ich wusste nicht, warum ich das gesagt habe. In dem Moment wird mir schlecht. Ich renne auf die Toilette, will mich übergeben und dann hauche ich und dann hauche ich einen Geist aus. Also ganz gut, das habe ich gesehen, so eine Fratze, die aus mir ausgefahren ist. Also das Ding, was ich mir da eingefangen hatte, das ist verschwunden. Und ich war federleicht. Und dann ist meine Frau gesagt, ich bin's los, habe ich gesagt. Ich weiß nicht warum und wer das jetzt gemacht hat. Aber, und dann sind wir am Strand spazieren gegangen, es war wunderschönes Wetter, Sonnenschein, klarer Himmel. Und plötzlich war ich in ein goldenes Licht getaucht, das von allen Seiten kam, übernatürlich. Es hatte keine Quelle, hat mich durch und durch durchdrungen und im nächsten Moment war ich entrückt in der Wüste. Ich hatte Sandalen an und ich war offenbar ein Prediger und habe also die Hände immer zum Himmel hochgeworfen und habe immer gerufen, gelobt sei der Allmächtige, gelobt sei der Allmächtige. Jetzt um das Rätsel ein bisschen aufzulösen, damals wusste ich natürlich nicht, was das alles bedeutet, aber im Nachhinein denke ich, hat es Folgendes zu bedeuten. Zum einen einmal, Gott war für mich immer zu klein. Das heißt, ich habe nie ganz den Gedanken im tiefsten Inneren aufgegeben, dass Gott existiert. Aber was konnte denn dieser Gott? Ein Gott, der ja Millionen und ja Milliarden braucht, um dann einen unvollkommenen Menschen rauszubringen. Und das Ganze über einen Prozess über Leid und Tod, der war für mich so klein wie Tod. Der konnte so gut wie nichts. Und das war mein Hauptproblem. Also was musste Gott tun? Er musste mir zeigen, er ist nicht klein wie Tod. Sondern er ist allmächtig, er spricht und ich bin frei. Und was ich auch lernen musste, ist, das Böse ist nicht nur irgendein Abstraktum, sondern es ist tatsächlich eine Person. Es ist eine reale Person, die wie Gott auch. Das musste ich auch kapieren, dass das nicht nur eine Abstraktion ist. Ich dachte immer, das ist was abstrakte Vorstellungen, die Leute reden vom Guten und vom Bösen, sondern dass das wirklich personell ist. Und und das Dritte war, was ich gelernt habe, ist, dass es eine übernatürliche Realität gibt. Gott musste mich sozusagen hinter diesen Vorhang schauen lassen, dass es diese Realität gibt. Die steckt dahinter, die sehen wir normalerweise nicht, aber die ist da. Ich meine, aus der modernen Physik wissen wir, dass es theoretisch möglich ist, mehrere Dimensionen, also nicht nur 3, sondern 5 oder 10 oder sowas. Also rein von der Wissenschaft kommen wir auch schon ein bisschen in die Nähe, dass wir sagen, da muss mehr sein. Ja, und das, aber wie gesagt, das musste ich alles erst einmal, ich musste das gesehen haben, sonst hätte ich es nicht glauben können. Und in der Situation musste ich es auch erfahren. Wir sind dann von der Insel wieder heimgefahren und meine Frau hatte auf ihrem Nachtkästchen eine Bibel. Sie war nicht gläubig zu dem Zeitpunkt. Meine Frau hat Sprüche gesammelt. Das war einer der Gründe, weswegen ich sie geheiratet habe. Sie hat immer gute Sprüche auf Lager. Also Weisheit. Also sie hatte sehr viele, sie hat Weisheiten gesammelt. Ich hatte Wissen und sie hatte Weisheit. Ja, das fand ich total cool, weil ich kannte nur Wissen, ich kannte aber Weisheit nicht. Ja, und deswegen habe ich sie dann im Endeffekt auch geheiratet. Das war einer der wesentlichsten Gründe, weil ich dachte, eine kluge Frau, die weise ist. Ja. Und die Bibel enthält ja viel Weisheit, Sprüche. Ja. Deswegen hatte ich die Bibel auf dem Nachtkästchen. Und ich weiß noch, dass mich wie eine große Hand da hingeschoben hat. So quasi nimm und lies. Und ich habe die Bibel genommen. Ich habe es aufgeschlagen, das Matthäus-Evangelium. Ich weiß nicht, warum das Matthäus-Evangelium. Und mir ist es wie Schuppen von den Augen gefallen. Ich wusste sofort, das ist die Wahrheit, was ich jetzt hier in der Hand habe. Das ist die Wahrheit. Und da habe ich da drin gelesen und recht schnell habe ich dann begriffen, dass ich ein Sünder bin, war nicht schwer zu erraten. Und dass Jesus, an den muss ich mich halten, der ist die Wahrheit. Also ich habe ganz schnell durch Gottes Geist einfach das Wesentliche begriffen. Und jetzt war natürlich das Problem mit meiner Frau, die dachte, ich bin nicht völlig durchgeknallt. Ich war vorher schon immer so ein extremer Typ und jetzt in diesem Ganzen die Phase, was sie da mitgekriegt hat, das hat sie alles nicht verstanden und nicht nachvollziehen können. Und wir hatten viele Gespräche und ich habe irgendwie gespürt, sie ist auch aus dem Katholischen raus gewesen, dass sie sehr selbstgerecht ist. Also sie, für den Katholiken ist es so, der betet zwar zu Gott, aber Jesus, wozu brauche ich denn den? Weil so schlecht bin ich nicht, dass jemand für mich ans Kreuz gehen müsste. Und ich habe gemerkt, ich darf sie jetzt aber nicht überreden oder überzeugen, sondern ich muss ihr, das hat mir Gott aufgetragen in dem Moment, nur davon erzählen, wie Gott das bei mir gemacht hat oder dass er mir meine Schuld vergeben hat. Und sie hat mir erzählt, weil ich so beharrlich war und das quasi ihr erklärt habe, ist ihr klar geworden, dass sie selbstgerecht ist. Mhm. Und 3 Monate nach mir hat sie sich dann auch bekehrt. Das war unglaublich, weil die 3 Monate waren wir eigentlich, ich war auf dem Mond und sie war auf dem Mars, so ungefähr. So kam es mir vor. Und dann haben wir erfahren, dass sich unsere Tochter Sarah vor uns sogar noch bekehrt hatte. Das wussten wir gar nicht. Und zwar, wir hatten in der Nachbarschaft Freunde, Gläubige waren die. Und die hatten da immer so Kindernachmittage und sowas und Freizeiten. Und da haben wir die Sarah immer gerne hingeschickt, unsere Tochter, weil die immer so fröhlich zurückkam. Da haben wir eine super Sache, gell? Und dann eines Tages kam die zurück. Das wusste ich nicht, das wusste nur meine Frau. Und da kam sie dann zurück und hat dann zu meiner Frau gesagt, du Mama, ich habe mich zu Jesus bekehrt. Ist das schlimm? Und meine Frau hat dann gesagt, Jesus, ach Jesus ist immer gut, hat sie gemeint. Ja. Und so war es unsere Tochter die erste und die hat sicherlich auch gebetet für uns dann, ja, und auch die anderen Gläubigen. Ja, und es ist eigentlich, ich sage mal, erstaunlich, wie Gott hier die Fäden zusammengeführt hat. Aber eine Sache möchte ich noch dazu erzählen, was vorher noch passiert ist, weil Gott hat an verschiedenen Stellen, das war sozusagen der Höhepunkt, wie er das bei mir gemacht hat, aber er hat vorgearbeitet. Eine Vorarbeit war noch, dass mit diesen Freunden, die wir da kannten, wir in die Berge waren und Bergwanderung gemacht haben und wenn es schönes Wetter ist und du bist in die Alpen und du bist oben am Gipfel und du siehst ja wunderbar die Berge. Und dann waren wir da oben und dann hat der Freund gesagt, boah, es ist ein Wahnsinn, wie toll es ausschaut. Ich sage, ja, unglaublich. Ja, wir hatten das alles gemacht. Und ich war herausgefordert. Ich wollte ja dann mit Urknall und habe dann Urknall und Evolution und alles erklärt. Und während das passiert ist, ist mir plötzlich ein Zweifel gekommen. Ist mir noch nie gekommen. Und ich habe mir aber nichts anmerken lassen, natürlich. Ja? Und habe so getan, als wenn ich vollkommen selbstsicher bin und habe die ganze Story erzählt. Aber es war wirklich so der Gedanke, war es wirklich so? Ja. Und er war so, und dann war das Seltsame auch, dass der Freund dann ging, dann so, da war so ein kleiner Hügel, dann ging er so 15 Meter hoch und saß da oben die ganze Zeit allein. Da, was macht denn der da? Ich wusste im Nachhinein, also, der hat da gebetet für mich natürlich. Ja. Und der hat auch gebetet, dass ich einen Zweifel kriege. Und ich denke, und das ist alles so im Vorfeld passiert und Gott hat es dann eben auch zu dem Höhepunkt da geführt. Oder was ich daraus gelernt habe, ist Gebet. Also wir müssen für die Verlorenen beten. Wir müssen aber beten, dass sie Zweifel kriegen. und wir dürfen sie nicht in eine Diskussion verwickeln, die ruhig reden lassen, aber, nicht, aber skeptisch schauen ist wichtig. Also sozusagen, dass man merkt, vielleicht bin ich auf dem Holzweg. Ja, und den anderen aber schon ernst nehmen als Mensch und nicht irgendwie abstempeln oder so. Ja. Und dann, okay, dann waren wir also beide gläubig. Und dann war bei mir eigentlich ganz klar, habe ich zu meiner Frau gesagt, du, ich muss jetzt sofort andere kennenlernen, die auch so sind. Mir hat es gezogen, ich wusste unbedingt. Und wir wussten, ja, da sind da die Freunde da, die gehen da immer in diese Freikirche da, danach sind wir dahin. Das weiß ich noch, das erste Mal, wenn wir dort waren, das war ganz seltsam. Ich habe mir erst gedacht, das ist alles inszeniert, die wissen, dass ich komme, die waren alle so nett. Ja, dann waren da die Gebete, ich dachte, die Gebete haben so voll auf mich zugetroffen, ich dachte, das gibt's nicht. Das ist alles abgekartetes Spiel. Und dann ging der Prediger vor und da fing der an, zu predigen über Schöpfung und Evolution. Und das war gerade das Thema, was mich da beschäftigt hatte zu dem Zeitpunkt, weil das war für mich so wichtig, weil mein Kopf war ja voll mit Evolutionstheorie und Urknall und so. Und wie bringe ich das zusammen? Und nach der Predigt bin ich dann vorgelaufen zu dem Pastor und habe gesagt, wo kann ich das lernen, habe ich gefragt. Und dann hat er gesagt, ja, wir treffen uns da bei mir, wir machen eine Jüngerschaft und da sind ein paar andere, ja, da bin ich dann gleich dahin und da habe ich dann also bei dem dann die nächsten 1,5, 2 Jahre intensiv da, ich konnte auch immer wieder sonst kommen zu dem, ich hatte ganz viele Fragen. Und ich muss dazu sagen, das war eine Zeit, da musste ich mein Gehirn ganz umprogrammieren. Also es war wirklich schwer, das alte Wissen, was ich hatte, das durfte ich zwar nicht ganz wegwerfen, aber ich musste das Neue dagegen stellen. Und das war Schwerstarbeit, geistige, das zu machen. Und das war aber noch, ich habe noch unter den Folgen des Burnouts gelitten. Ich konnte maximal 70 oder 80 km/h im Auto fahren, schnellere Reaktionen konnte ich nicht verarbeiten. Aber ich konnte mit der Bibel, ich konnte mich unglaublich gut konzentrieren aufs Geistliche in der Zeit und habe da also wie ein Schwamm alles aufgesogen und konnte da sehr viel lernen. Und da hat Gott mir also all das gegeben, was ich dann auch gebraucht habe. 2 Jahre danach der Bekehrung habe ich angefangen, den ersten Vortrag zu halten. Also Gott hat wirklich alles total koordiniert und zusammengebracht. Und ja, das ist für mich alles ein Wunder. Ein Wunder, dass mich Gott da so rausgeholt hat. Und ich bin ihm unendlich dankbar. Weil er hat mir so viel gezeigt. Ich könnte eine Reihe anderer Dinge erzählen, aber es ist zu viel. Ich habe so viel direkt mit Gott erleben dürfen. Und das motiviert mich unglaublich, das weiterzugeben an die Menschen. Und motiviert mich auch, ja, wie soll ich jetzt sagen, seine Art und Weise ein bisschen zu verstehen, wie er mit Menschen, auf Menschen, das versuche ich in meinen Vorträgen zu machen, auf meine Art und Weise nicht zu verurteilen, sondern so zu machen, dass alle verstehen, mich drunter zu stellen, auch wenn ihr viel klüger daherkommen könnt. Ja. Also einfach von Gott zu lernen. Und ist für mich alles ein Wunder, dass ich dabei bin. Ja, das wär's.